Radio Berlin 88.8. Expertenrunde.
Maike Müller ist da, sie ist Trainerin und Coach für sicheres Auftreten. Das ist ja eher ein Beruf, der nicht so häufig vorkommt. Ja. Kann man selbstsicheres, selbstbewusstes Auftreten lernen?
Ja, kann man. Ich lebe ja schon eine ganze Weile von diesem Beruf und ich erlebe es, ich will nicht sagen tagtäglich, aber regelmäßig natürlich in Seminaren, in Trainings, in Coachings, wo Menschen, die sagen, ich fühle mich überhaupt nicht wohl da vorne, das ist nicht mein Ding.
Da vorne beispielsweise bei einem Vortrag?
Beim Vortrag auf der Bühne, es kann auch schon ein kleiner Mitarbeiterkreis sein. Das ist nicht mein Ding, das ist mir nicht in die Wiege gelegt worden und auch diese Menschen kann ich vermitteln und sie können es lernen, sich da wohlzufühlen und ihre besondere Qualität zu zeigen.
Was macht es uns so schwer, uns da wohlzufühlen im Mittelpunkt? Weil als Kind ist man ja in der Regel, findet man es super, ne? Also ja. Geburtstag haben ist toll, ja. Im Mittelpunkt stehen ist toll. Also bei vielen, das beobachte ich so im Kreis meiner Tochter. Und irgendwann verliert sich das.
Ja, ich das erzähle ich auch mal. Mensch, erinnern Sie sich, wie es war früher. Ne? Man hat das die vorgeführt, wie man selbstständig die Hose anziehen kann. Und du guckst gar nicht richtig. Ne, guck nochmal. Ne? Ja, und das verlieren wir. Das hat sicher mit den Rückmeldungen zu tun, die wir so im Laufe des Lebens bekommen. Das fängt ganz klein an, bei Eltern und anderen. Und das geht weiter über die Schulzeit. Das erlebe ich im Coaching, wenn Menschen, die 53 sind, mir sagen, ja, damals, als ich 11 war, da hat der schon gesagt, der Lehrer.
Nimm dich nicht so wichtig,
ja,
oder?
Ja, und das ist nicht dein Ding da vorne. Mhm. Das verankert das Gehirn. Mhm. Und dann setzt sowas wie eine Schutzfunktion ein. Also immer, wenn es dann um so ähnliche Dinge geht, wie vor anderen sprechen, sich beweisen, sie im Mittelpunkt stehen, ja, gibt es das Alarmsystem, Panikorchester spielt wunderbar und sagt, nee, lass mal lieber, das wird wieder ganz peinlich. Und dann kommen wir in so eine Vermeidungshaltung und ja, und tun es einfach nicht, man trainiert es nicht mehr.
Frau Müller, Sie haben ja eben so ein bisschen angedeutet, dass wir uns oft selber sehr im Wege stehen und zwar mit so Sätzen, die wir aus der Kindheit mitgenommen haben. Die können zum Beispiel so klingen.
Wenn Erwachsene reden, hast du ja wohl den Mund zu halten.
Nun nimm dich doch nicht so wichtig.
Heul nicht, du bist doch kein Mädchen.
Wer nicht hören will, muss fühlen.
Ja, das sind so Sätze, die viele von uns begleitet haben durch die Kindheit, durch die junge Erwachsenensein und dann auch irgendwie im Beruf, ja, wenn man dann plötzlich vor einer großen Gruppe steht und dann das heißt sowas wie, das ist eine Nummer zu groß für dich. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Haben Sie mit sowas auch zu kämpfen gehabt?
Ja, selbstverständlich. Vielleicht liegt es auch an diesem Umstand, dass ich irgendwann gemerkt, ja, man kommt drüber hinweg, man kann damit arbeiten. Aber ich glaube, gerade weil ich das selber auch kenne, ist das für meine Klienten und Klientinnen auch sehr glaubwürdig, dass man sagt, okay, das ist ja zu bearbeiten. Die sind zwar sehr massiv, diese Sätze, übrigens hören wir um die 50.000 im Alter von 0 bis 5, diese Art.
50.000?
Ja.
Also eher so diese negativ
eher
geprägten.
Diese negativ
geprägten. Ist das mehr so ein Frauending, dass Frauen eher damit aufwachsen? Ich meine, Herr Spielke sitzt so ein bisschen mit großen Augen hier neben uns, ja. Kennen Sie sowas, auch Herr Spielke? Oder hattet ihr nichts mit ihm zu tun?
Doch, klar. Mhm. Das hat auch mit mir zu tun, na sicher.
Also Sätze,
ich glaube,
die
das
einen
haben
bremsen.
Wir alle, haben wir alle hinter uns. Ne? Mhm. Also einer meiner Leitsprüche, überlege ich gerade, ist ja an sich auch negativ. Ne? Wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Ja.
Ui.
Das ist ja auch noch nicht so, weil in dem Augenblick fühle ich mich ja dann auch nicht mehr wohl. Ne?
Nee, du bist nie genug, ne? Ja. Das muss immer noch besser werden. Ja.
Stichwort, es muss besser werden. Was mache ich, um ein richtig erfolgreiches Bewerbungsgespräch hinzulegen?
Ja, das A und O ist natürlich die gute Vorbereitung und fachlich, das wissen wir alle, sich einzulesen, zu wissen, was habe ich drauf. Aber sich wirklich mit seinen Qualitäten auseinanderzusetzen, weil die Standardfrage aller Fragen kommt natürlich, was sind Ihre größten Stärken, was sind Ihre größten Schwächen? Bei den Schwächen, das haben Sie ja eben schon anmoderiert, da fällt es uns relativ leicht zu sagen, ja, das ist nicht so und da habe ich auch noch und das kann ich nicht. Kommt ja als Überzeugungsfaktor nicht so gut im Vorstellungsgespräch. Insofern, sich intensiv mit den Stärken zu beschäftigen, ist das eine. Und da tun sich manche schon sehr, sehr schwer, weil so rumschleimen und über sich selbst und was Positives.
Sich so wichtig nehmen,
so,
ne?
Also
so angeberisch ist
und
das.
Und da ist dann, ich nenne ihn ja mal Icke, diesen fiesen Möb auf der Schulter, so stelle ich mir das vor, der uns dann sagt, ja komm, also so toll ist das auch nicht, das nennst du Stärke. Naja, das hat doch jeder Zweite, also wirklich. Ne? Also da tut man sich schon schwer, etwas als Stärke zu benennen. Und das andere ist, dass dann wieder das Kopfkino anfängt und man sich ausmalt, sich vorstellt, was alles schiefgehen kann. Und nach Murphy's Law wird ja das alles schiefgehen, was ich mir vorstelle, dass es schiefgehen könnte. Insofern, ich sollte mir vorstellen, was alles gut läuft. Ich sollte mir einen positiven Film entwickeln. So, wir haben das jetzt nach den Olympischen Spielen auch erlebt, ne? Jeder Zweite arbeitet mit einem Mentaltrainer und so weiter. Also, da geht's natürlich darum, sich vorzustellen, wie mache ich das auf ideale Art und Weise und nicht, was wird wohl passieren, wenn ich gleich hier runterfahre oder wenn ich mich ans Reck begebe, wie wird wohl der Sturz aussehen? Nein.
Das sind jetzt hier die Tipps vom Coach. Und was sind die Tipps vom Arbeitsrechtler? Stichwort Bewerbungsgespräch.
Der Arbeitsrechtler hat mit dem Bewerbungsgespräch erstmal wenig zu tun, außer dass er vielleicht trainieren kann, wie man auf unzulässige Fragen reagiert. Nämlich, dass man da einfach glatt lügt. Und das ist auch nicht jedermanns Sache.
Unzulässige Fragen, zum Beispiel, sind Sie schwanger? Ja. Welche Religion und was gibt's noch? Ich glaube noch eins.
Gewerkschaftszugehörigkeit, Parteizugehörigkeit. An Frauen sehr gerne gerichtet, an jüngere Frauen, wollen sie demnächst heiraten. Mhm. Weil dann geht das Kino los, wenn sie heiratet, dann wird sie auch demnächst schwanger.
Und da kann man einfach lügen.
Ja. Da darf man lügen. Man sollte aber vorher wissen, was unzulässig ist, weil wenn man auf zulässige Fragen lügt, dann kann der Arbeitgeber hinterher, wenn er es rauskriegt, dass es falsch war, das Arbeitsverhältnis wieder anfechten, dann ist man ganz schnell wieder draußen.
Ich habe einen ziemlich schnellen und sehr redegewandten Partner und wenn wir zu zweit sind, dann funktioniert das eigentlich auch immer ganz gut. Aber wenn wir mit Freunden zusammen sind, dann kommt es doch oft vor, dass ich den ganzen Abend kaum ein Wort sage. Ich bin, denke ich, eigentlich gar nicht schüchtern, aber irgendwie habe ich bei den anderen keine Chance. Die sind zu schnell und zu redegewandt und da komme ich nicht rein. Und das finde ich natürlich nicht so schön und wollte mal fragen, ob Sie vielleicht einen Tipp für mich haben.
Maike Müller ist ja bei uns. Sie haben die ganze Zeit so mit dem Kopf genickt. Das kennen Sie.
Ja, sowas oder so Ähnliches habe ich schon öfter gehört. Frau Kramer, ich habe zwei Tipps für Sie. Erstens einen nach innen gerichteten. Ich würde mal gucken, wie es auf Ihrer Schulter aussieht. Hockt da vielleicht ein kleiner Icke?
Icke, das müssen wir gleich nochmal ein bisschen erklären.
Icke ist so ein Miesmacher, der einem blöde Sachen sagt. Das ist nichts anderes als die Verkörperung der Gedanken, die man so im Kopf hat. Man nennt das manchmal auch Glaubenssätze. Und ich habe da so einen Glaubenssatz rausgehört, nämlich, ich habe keine Chance. Oder vielleicht sagt Icke, du hast keine Chance, du hast eh keine Chance, vergiss es.
Ist eh interessant, uninteressant, was du sagst.
Ja, wen interessiert schon, was du beizusteuern? Vielleicht noch deinen Mann, wenn ihr zu zweit, aber die anderen doch. Also, da mal zu gucken, ob es in der Richtung da was gibt. Und der bremst natürlich aus. Also das heißt, auf die Schulter gucken heißt nichts anderes, als sich von diesen Glaubenssätzen zu verabschieden. Am besten, indem man die erstmal in Frage stellt und sagt, ist das wirklich so? Habe ich wirklich nichts beizusteuern? Ist das so viel spannender, was die anderen, mein Mann, zu sagen hat? Das wäre der Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, man kann ja auch mit einem eigenen Gatten mal ein ruhiges Wort sprechen, sagen, du, beim nächsten Mal, nimm dich ein bisschen zurück. Ich würde auch gerne mal die Geschichte aus dem Urlaub erzählen.
Eben haben Sie ja den Icke erwähnt. Mhm. Icke, das ist so eine Figur, die so ihr persönlicher Begleiter ist, für so stellvertretend für die Instanz in einem, die einem irgendwie immer die Steine in den Weg rollt, ne? Ja. Die einem sagt, nee, du kannst es nicht, du bist irgendwie doch, ach, da reicht doch deine Bildung gar nicht. Zum Beispiel so eine Sätze haben wir hier mal im Kollegenkreis gesammelt.
Mann, wer hat dich denn gefragt?
Ein Indianer kennt keinen Schmerz.
Wer nicht hören will, muss fühlen.
Wenn Erwachsene reden, hast du ja wohl den Mund zu halten.
Passt vielleicht auch dieses Beispiel, wenn Erwachsene reden, musst du den Mund halten, hier zu unserer Frau Kramer. Möglicherweise ist sie damit auch aufgewachsen, die uns eben angerufen hat und gesagt hat, Mensch, ich traue mich oft nicht, wenn andere reden. Wie können wir dem beikommen und warum haben Sie dieser Figur eigentlich einen Namen gegeben?
Ich habe festgestellt, Ich habe den Icke genannt. Erstmal IK steht auch für innerer Kritiker, aber das ist doch die verschärfte Version davon. Und ich habe festgestellt, wenn ich mir den bildlich vorstelle und wenn ich den mit Namen benennen kann, dann kann ich ihn schneller ruhig stellen. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, wo es nur darum geht, wie kann ich den knebeln und ruhig stellen und aus dem Weg schieben oder von der Schulter schnicken. Und ja, es geht einfacher, ne? Die Vorstellung, da hockt einer und den kicke ich jetzt mal runter. Und dann bin ich befreit im wahrsten Sinne des Wortes. Unser Gehirn arbeitet ja sehr viel mit Bildern. Und ich stelle mir das eben so vor, dass ich hier dann befreit bin und dann zu dem Eigentlichen vordringen kann, was in mir ist, welche Qualitäten ich habe. Die Frau Kramer hat ja auch gesagt, eigentlich kann ich das. Eigentlich, wenn ich mit meinem Mann alleine, kann ich das. Also eigentlich ist diese Fähigkeit da. Nur in bestimmten Zusammenhängen, wo Icke stark wirkt, nee, denk dran, das ist nicht spannend, was du dabei zu tragen hast, ne? Da versagt das. Also sich von dem zu befreien, um dann zu dem Eigentlichen vorzudringen, was in einem ist.
Zu den Stärken dann wiederkommen, die sich selbst in Erinnerung rufen. Ich kann mir nicht vorstellen, Frau Müller, dass das so funktioniert mit dem Ekel auf der Schulter, also oder diesem Giftzwerg, wie auch immer wir den nennen. Wie viel Training brauche ich denn? Also ist das eine Rolle, in die ich im Prinzip schlüpfe? Irgendwie mache ich mir doch auch was vor.
Wir machen uns ständig was vor. Uns immer zu sagen, das kann ich nicht, dazu bin ich nicht in der Lage, das ist auch eine Form von Manipulation. Dann sage ich doch, wähl doch deine Form von Manipulation, nämlich dich an das zu erinnern, was hilfreich für dich ist. Und insofern ist das die bessere Wahl aus meiner Sicht, um dann wirklich zu dem Eigentlichen vorzudringen, was in mir steckt, meine Qualitäten zu zeigen, mich weiterzuentwickeln, zu wachsen, mir auch Fehler zu erlauben. Ich muss ja nicht immer alles perfekt machen, sondern ich darf auch mal Sachen nicht so gut machen. Ja, und dann höre ich eben nicht auf Ike, der sagt, siehste, wusste ich. Ich sage, hey Ike, halt's Maul, immerhin 80% haben geklappt.
Also das heißt im Prinzip, die Energie, die wir sonst reinstecken, um es selber so ein bisschen klein zu machen und genau zu bremsen, können wir im Prinzip genauso gut nehmen und sagen, hey, das geht doch hier ganz gut an der Stelle und das hat doch auch gefluppt und das kriege ich doch ganz gut hin und wenn es nicht 100% sind, sind es eben 80. Ja. So, und die gleiche Energie.
Wir haben die Wahl, wo wir unsere Energie investieren. Ich habe mich schon entschieden.
Simon Gräser aus Kreuzberg hat uns geschrieben, er würde sich selber eher als einen selbstbewussten Typ bezeichnen, hat also keine Probleme im Umgang mit anderen Menschen, außer er trifft auf eine Frau, die ihm gut gefällt. Dann ist wirklich der Teufel los, dann kriegt er keinen anständigen Satz mehr zusammen, fängt das Stottern an und hat nasse Hände. Ja, und die Frage ist, warum ist das denn überhaupt so? Und vor allem, um Himmels Willen, wie können wir dem guten Mann helfen?
Macht, dass es aufhört. Ja. Ja. Vielleicht erstmal ein Tipp von Herrn Spilke, so aus Sie als Mann.
Okay. Meine Tipps verrate ich nicht.
Hey, sein Erfolgsgeheimnis will er mit niemandem teilen. Maike Müller hat sicherlich vielleicht dann doch noch mal eine andere Antwort als Herr Spilke.
Ja, die gute Nachricht erstmal an Herrn Gräser. Er kann es ja prinzipiell, er sagt, er ist selbstbewusst. Jetzt geht es darum, sich auch in Situationen, wo es wirklich um was geht für ihn, sich daran zu erinnern, an die Qualitäten. Ich mache manchmal mit meinen schüchternen, in Anführungszeichen, Klienten so Übungen, wo ich sage, erinnern Sie sich bitte, wie ist das, wenn Sie ganz selbstbewusst sind? Wie atmen Sie? Wie stehen Sie da? Wie gucken Sie da? Was für eine körperliche Haltung haben Sie? An was denken Sie? Und dann übertragen wir diese ganz entspannte, selbstbewusste Situation auf Situationen, die eher mit Angst besetzt sind oder eben solchen Befürchtungen, wie Herr Gräser sie gerade geschildert hat. Also sich erinnern, ist wieder das Motto an starke Auftritte, um sie dann auch in dem Moment zu zeigen. Das andere ist auch hier nochmal Schulter überprüfen. Vielleicht gibt es ja auch so einen Privat-Icke, der sich nur in solchen Situationen zeigt und sagt, bitte denk dran, die Frauen wollen von dir einfach nichts wissen, du hast nichts zu bieten, guck dich an, ja, guck dich doch mal, vergleich dich doch mal wie die anderen und so. Du müsstest mehr Sport
Brad
machen.
Brad Pitt ist viel schöner als du.
Man findet ja auch immer und auch Brad Pitt wird jemand finden, wenn er will, der noch schöner, ausdrucksstärker, selbstbewusster, einen verträumteren Blick hat. Insofern ist hier auch die Kunst, realistisch zu bleiben, sich vielleicht mit sich selbst zu vergleichen und zu gucken, wo habe ich denn Fortschritt schon mal gemacht und was ist bisher gut gelaufen und wie kann ich mehr von dem, was schon gut gelaufen ist, in dieser Situation anwenden. Und ganz abgesehen davon, ein Tipp von Frau zu Mann, wir mögen das ja auch, wenn Männer so ein bisschen auch mal vielleicht auch so ein bisschen verhuscht daherkommen. Also Leute, die nur total selbstbewusst sind, hallo, was kostet die Welt?
Wollen wir nicht haben.
Kennen wir uns nicht von irgendwoher? Ich glaube, das muss auch nicht sein.
Ich soll Ende nächster Woche in meiner Firma einen Vortrag vor ganz vielen Kollegen halten. Also das Thema ist für mich ja kein Problem. Da fühle ich mich inhaltlich eigentlich bestens vorbereitet. Aber ganz ehrlich, bei dem Gedanken, dass mich dann gut 80 Augenpaare anstarren, wird mir jetzt schon ganz schlecht. Wie kann ich mich denn darauf bestens vorbereiten?
Tja, Frau Müller, Klassiker, oder? Bei Ihnen bestimmt.
Das ist der Klassiker. Das sagen ganz viele, das Fachliche, das kriege ich hin und da bin ich auch zu Hause. Aber ja, man fühlt sich auch so nackt davor der Gruppe und erst recht, wenn es noch sehr viele sind. Manche fühlen sich da wie zum Abschluss freigegeben und direkt in dem Moment des Auftritts gibt's einen ganz schönen Trick, um sich da gut ins Reden zu bringen, dass man eben nicht dieses Blockgefühl hat, das vor einem sitzt, sondern dass man sich 1, 2, 3 Leute rauspickt, die einem offensichtlich auch freundlich gesonnen sind, die zunicken, die lächeln und die spreche ich gezielt an. Also ich habe so ein Gefühl, als würde ich mich mit 1, 2, 3 unterhalten und eben nicht mit 80, 90, 100. Und indem ich ins Reden komme, kriege ich wieder eine Zuversicht, es klappt ja. Es spricht sozusagen aus mir heraus, wie mein Teilnehmer gesagt hat. Und in dem Moment merke ich, jeder Mensch, das kann ich garantieren, dass ja, diese Zuversicht wächst. Und dann kann man sich natürlich, und das ist eine Empfehlung, auch den Rahmen etwas erweitern, indem man natürlich den Blickwinkel erweitert und mehrere Leute anschaut, möglichst alle irgendwann. Also das ist ganz in dem Moment ein guter Trick. Ansonsten gilt, was wir in anderen Situationen schon gesagt haben, sich vorbereiten auf den Auftritt. Vielleicht auch eine Kamera zur Hilfe nehmen, um selber mal zu gucken, wie stehe ich denn da? Und das sind oft die kleinen Dinge. Also habe ich den Blickkontakt? Was für eine Körperhaltung habe ich? Wie ist denn die Mimik? Was mache ich mit den Händen? Und da ist eben auch eine ganz simple Empfehlung, es von etwas Vernünftiges in die Hand zu nehmen. Eine Moderationskarte, vielleicht nicht den Knickestift, der da irgendwie Geräusche von sich gibt. Also das sind so kleine Dinge.
Die Hosentasche.
Ja, ne, wirkt ja so wahnsinnig lässig. Manchmal sagen Leute, ey, der Schröder hat das auch mal gemacht. Ich sage, ja, wenn Sie Bundeskanzler sind, dann fangen Sie damit an, vorher noch nicht.
Also ganz praktische Tipps. Das heißt natürlich auch, dass man so der Appell auch ans Publikum, also manchmal wirklich zittert man ja mit, ne, oder leidet mit. Also ruhig auch dann der Appell ans Publikum, dass man richtig auch nickt, oder?
Ja, das ist so ein Kopfnicker, der kann so hilfreich sein. Weil da vorne steht man, weiß nicht, kommt das an, was ich da erzähle? Ist das nachvollziehbar? Manchmal sitzen ja Leute, das habe ich auch schon mal erlebt, mit versteinerter Miene. Und dann geht ja das Gedankenchaos los. Ist das jetzt Mist, was ich da erzähle? Ist das irgendwie so unklar? Und ja, da kann man auch als Publikum dem anderen so hilfreich zur Seite stehen. Ne? Freundlicher Blick, angucken, nicken und schon läuft es für den auf der Bühne viel, viel besser.
Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt, du bist großartig. Und darin fand ich ganz spannend, dass Sie den Rat geben, wenn man sich so fragt, welcher Beruf passt zu mir, vielleicht auch, weil man gerade überlegt, zu wechseln, ja, so mit vielleicht noch 20 Jahren, dass Sie sagen, geh nach deiner Leidenschaft. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich jetzt immer so liest. Jetzt hat ja gerade das Ausbildungsjahr angefangen. Mhm. Und dann heißt es immer hier, legt euch nicht so sehr fest auf den Traumberuf. Mhm. Seid flexibel. Wenn es jetzt irgendwie der Kfz-Schlosser, Mechatroniker nicht wird, dann ist es vielleicht ein anderer technischer Beruf. Seid nicht so festgelegt. Mhm. Und Sie sagen genau das Gegenteil. Warum glauben Sie, dass das der bessere Weg ist?
Das ist meine Lebenserfahrung. Ja, das eine und das, was ich mit Klienten immer wieder erlebe, da wo Leidenschaft ist, da brennt man, da gibt's Begeisterung. Und heutzutage sind die Lebenswege ja auch in der Regel nicht mehr so, wie es vielleicht noch vor 50 oder 100 Jahren war. Man hat sich am Anfang für einen Beruf festgelegt, den hat man ewig ausgeübt. Heute gibt es viele Entwicklungsmöglichkeiten. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe irgendwann mal Politikwissenschaft studiert und da haben alle...
Ich damals, auch.
Ja, und meine Redaktionskollegen, ich habe vorher in einer Redaktion gearbeitet, haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, tu es nicht, wenn du schon studieren musst, dann wenigstens was Vernünftiges. Mittlerweile arbeite ich sehr viel mit Politikern übrigens. Da macht sich so ein Politikwissenschaftsstudium ganz gut. Das habe ich damals nicht gewusst. Also Vernunftsentscheidung war es nicht, es war einfach eine Leidenschaftsentscheidung. Und ich sag mal, Leidenschaft in vernünftige Bahnen lenken wäre vielleicht eine ganz gute Devise. Da zu gucken, was liegt mir, woran habe ich Spaß, wo kann ich mich gut entfalten, wo liegt mein Besonderes, das dann da zum Ausdruck kommen kann. Ich bin übrigens da auch besser. Ja, ich kann mich, wenn es darum geht, also sich von anderen abzuheben, sich durchzusetzen, wirklich Karriere zu machen, auch da eine ganz andere Ausstrahlung an den Tag legen. Und das werden andere auch merken. Es reicht eben nicht gut zu sein. Man muss ja auch dafür sorgen, dass andere das merken und mitkriegen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und dann habe ich noch etwas bemerkt, vor allen Dingen bei älteren Menschen, weil wenn man das mal so gelebt hat, ist die Gefahr nicht so groß, dass man in einem bestimmten Alter, gerne im Alter von 50 oder 60 sonst, sich die Frage stellt, warum habe ich eigentlich nie oder ich hätte so gerne, aber. Also diese klassische Midlife-Crisis, in der Hinsicht zumindest, setzt da nicht unbedingt ein, sondern man ist seiner Leidenschaft nachgegangen und hat ausprobiert und hat sich selbst kennengelernt. Und ja, und das ist aus meiner Erfahrung und dem, was mir auch Klienten berichten, ein guter Weg.
Und das ist natürlich genau, das gilt für die jungen Bewerber genauso, für die Älteren, die sich vielleicht überlegen, die vielleicht in der Midlife-Crisis stecken oder sagen, hey, ich habe das jetzt hier 20 Jahre gemacht, ich weiß genau, wie es weitergeht. Will ich das überhaupt? Und dann so ein bisschen gucken, vielleicht auch gucken, wo waren früher meine Leidenschaften?
Genau, dem nochmal nachspüren. Manchmal, wenn man nur so ein ungutes Gefühl hat oder es gibt ja nicht nur den Burnout, es gibt ja auch den Burnout, also das Gelangweiltsein. Ne? Und das hat häufig damit zu tun, dass man Dinge tut, die man zwar kann, ja, okay, macht man auch ordentlich, aber die nicht wirklich eine Begeisterung hervorrufen. Und man zählt dann die Tage, wie lange muss ich eigentlich noch hocken. Also das sind so Hinweise, man guckt doch nochmal, ob es da nicht was gibt, was dich so richtig in Bewegung setzt.
Die Mama hat eine Mail geschrieben. Ihr Sohn hat demnächst einen Vorstellungstermin bei der Berliner Feuerwehr Und der soll sich da dann in 5 Minuten vorstellen. Und jetzt fragt die Mama, wie macht der das denn am besten? Wie stellt er sich da am besten vor? 5 Minuten hat er Zeit.
5 Minuten sind eine ganze Menge.
Ja, das ist eine ganze Menge. Erstmal muss ich sagen, toll, Feuerwehr, dass die das so transparent gestalten, dass man sich darauf vorbereiten kann. Es gibt ja auch Bewerbungsverfahren, wo man denn aus dem Stegreif sowas zaubern muss. Insofern kann man sich vorbereiten, würde ich dem jungen Mann auch dringend empfehlen, sich zu überlegen, wie präsentiere ich mich, was sollen die von mir wissen. Und da gibt es ein sehr schönes Prinzip, das Du-Ich-Wir-Prinzip. Das heißt, ich fange mit der anderen Seite an, mit der Feuerwehr, sag da was, was mich an der Feuerwehr vielleicht interessiert, was die Feuerwehr ausmacht. Ja, zeigt also, ich habe mich mit dem Unternehmen beschäftigt. Dann komme ich, ja, was zeichnet mich aus, was macht mich aus, was für ein Typ bin ich? Das wollen ja gerne Unternehmen wissen. Gerne in Bezug auf die Arbeit. Also ich muss nicht so viel mein Freizeitverhalten da vielleicht erzählen. Natürlich, wenn ich ein Hobby habe, das auf Teamorientierung schließen lässt, unbedingt kundgeben. Ich spiele Fußball in dem und dem Verein beispielsweise. Und das Du-Ich-Wir-Prinzip endet mit Wir. Und Wir heißt wir beide. Du, Feuerwehr und ich sind ein ganz tolles Team aus den und den Gründen. Das könnte man als Schlusssatz, ja, warum passe ich so gut dahin?
Stark. Und dann hätte ich gerne noch eine Mail, ob es geklappt hat. Das würde ich mir jetzt wünschen. Hier von
das
unserem.
Schön, ja.
Wie die Reaktionen gewesen sind auf diesen 5 Minuten Auftritt. Aber das sollte man ruhig auch mal zu Hause trainieren,
unbedingt.
Jemandem zeigen, den Eltern, vielleicht auch den Freunden,
ja.
Was ist zum Outfit zu sagen?
Ganz kurz noch zu dem Vortrag. Bitte nicht die 5 Minuten voll ausschöpfen. Lieber auf 4,5 Minuten planen, damit man ganz entspannt sprechen kann und sich nicht dadurch hetzen lässt. Kleidung, ja, angemessene Kleidung. Ich zeige mit der Kleidung meine Wertschätzung. Es ist sicher was anderes, ob ich mich bei der Feuerwehr oder bei der Deutschen Bank oder überhaupt im Bankgewerbe bewerbe. Aber es sollte schon etwas sein, was angemessen, ordentlich, gut aussieht. Es sollte nicht mehr der letzte Konfirmationsanzug sein. Es sollte vielleicht auch nicht das Gleiche sein, was ich auf dem Bewerbungsfoto anhabe. Sonst sieht es so aus, als hätte ich nur dieses eine Ding, was ich immer anziehe, wenn es wichtig ist. Ja, also es sollte schon ein bisschen schicker sein als sonst. Damit zeigt man auch, dies ist ein besonderer Anlass, den nehme ich ernst.